Das wäre so schön. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich heute Nachmittag zu dieser Veranstaltung. Als ich vorhin hier auf dem Weg zur Bürgerschaft war, lief mir eine junge Dame voraus und die hatte auf ihrem Sweatshirt stehen "Thanks for nothing". Danke für nichts oder wir würden vielleicht als Bremerinnen und Bremer sagen, nicht dafür. Heute geht es aber um nicht dafür, sondern es geht darum, dass Alltagsheldinnen und Alltagshelden, die in der Pflege, im Krankenhaus, in der stationären Pflege, im häuslichen Umfeld engagiert sind, haupt- und ehrenamtlich, dass sie in dieser Veranstaltung einmal, so wie ich finde, den Dank erhalten, der ihnen gebührt für ihre engagierte Tätigkeit. Und wir möchten gerne mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir, das sind die Personen, die ich gleich näher vorstellen werde. Aber zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, die Sie in unterschiedlichen Bereichen in der Pflege vor allen Dingen tätig sind. Alltagsheldinnen und Alltagshelden haben wir Sie und viele tausende andere Menschen genannt, die eben in diesem Bereich tätig sind. Die Diakonie hat die Kampagne Unerhört und wir sagen heute Unerhört diese Alltagsheldinnen. Für uns als Diakonie Bremen, und das will ich gerne sagen als Vorstand des Diakonischen Werkes Bremen, ist es außerordentlich gut zu wissen, dass Sie an Ihrem Ort tätig sind. Es ist gut zu wissen, dass eine fachlich sehr qualifizierte Pflege erfolgt. Menschliche Zuwendung und Wegbegleitung für Personen, sei es im Krankenhaus, sei es in der Pflege, sei es im familiären Umfeld, für eine wichtige Zeit. Für die Menschen häufig in einer der wichtigsten Zeiten ihres Lebens. Dafür Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich, dass wir heute diese Veranstaltung ein wenig auch, erlauben Sie mir das sozusagen, feiern können mit Gästen. Allen voran sozusagen dem Hausherrn, wenn ich das so sagen darf, Herr Weber, dem Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber. Als wir vor einiger Zeit angefragt haben, ob Herr Weber bereit ist, ein Grußwort zu sprechen für diejenigen, die haupt- und ehrenamtlich tätig sind in der Pflege, hat er nicht lange gezögert und sofort Ja gesagt. Und ich entnehme dem, dass auch Sie sagen, diese Bedeutung dieser Menschen, die eine Wegbegleitung ermöglichen, ist gesellschaftlich und auch politisch von so großer Bedeutung, dass Sie sich als Bürgerschaftspräsident dieses Grußwort nicht haben nehmen lassen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich möchte Sie um Ihr Grußwort bitten.
Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Mayer, sehr geehrter Herr Präsident Lilje, sehr geehrter Herr Staatsrat Fries, sehr geehrter Herr Staatsrat Gert-Rüdiger Kück, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Haus der Bremischen Bürgerschaft, dem Landesparlament. Und zu dieser wunderbaren Veranstaltung, die Herr Mayer gerade ja auch schon umschrieben hat, warum wir hier sind. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Die Ehrenamtlichen, die ihre Arbeit machen, die darüber hinaus etwas tun, was sie nicht in ihrem beruflichen Bereich tun. Und das ist eine wunderschöne, sehr schöne, ehrenvolle Aufgabe. Heute haben wir ja auch einen ganz besonderen Gast sozusagen, einen Promi. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, ich bin ein bisschen älter als Sie, Lili. Sonst wären wir uns in früheren Zeiten über den Weg gelaufen. Denn Sie haben ja Ihre Hauptaktion in Düsseldorf gehabt. Und da war ich auch mal. Da habe ich auch mal gelebt in Düsseldorf. Und meine Schwester auch. Und meine Schwester war Diakonieschwester und hat im evangelischen Krankenhaus gearbeitet, in dem Sie auch gearbeitet haben. Und ich habe mal im evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf gelesen, weil ich Nierensteine hatte. Aber da waren Sie nicht mehr Pastor da, sondern da waren Sie schon weg. Oder ich war, wir waren noch nicht so weit, so muss man sagen. Also die Beziehung zu Düsseldorf ist eine ganz, ganz intensive und ich habe da gute Erinnerungen dran. Meine Schwester, die war ja Diakonieschwester in Bethel. Also schon in den 50er Jahren und ist mit dem groß geworden. Und so bin ich auch groß geworden mit meiner Schwester, wenn die immer in Tracht noch nach Hause kam, mit der gestärkten Haube, weiß, dieses schwarze Gewand. Das war immer so ehrfurchtsvoll, wenn sie kam und berichtete. Und Bethel war ja auch keine leichte Aufgabe, die sie dort machen mussten, oder die Schwestern, die dort gearbeitet haben in den Bodelschwingschen Anstalten. Das war eine harte, aber auch eine sehr ehrenvolle und schöne Arbeit, eine sehr befriedigende Arbeit. Aber dann ist sie aus dem Orden, na, Orden darf man glaube ich nicht sagen, aber auch also aus der Schwesternstadt, also aus dem Diakonissenhaus ausgetreten und ist dann freie Schwester geworden und wie gesagt dann halt in Düsseldorf hat sie dann lange, lange Jahre gearbeitet. Ich habe da bei der Commerzbank meine Lehre gemacht und gearbeitet im Breiten Weg. Da gab es einen schönen Paternoster, da konnte man immer rauf und runter fahren. Also sofort, soweit die Vorgeschichte. Insofern bin ich mit dem Thema, um das es heute geht, sehr vertraut. Denn über meine Familie und meine Schwestern bin ich mit dem Thema sehr nahe gekommen. Und ich weiß, wie wichtig es ist, gerade in solchen Beziehungen, in den Krankenhäusern, in der Altenpflege, eine Betreuung zu haben, die professionell ist, die mit Herz gemacht wird, die mit Empathie gemacht wird, mit Zuneigung gemacht wird. Wir funktionieren in den Krankenhäusern. Wenn man sieht, die Apparate, das ist alles Technik, Hightech, das ist alles ganz toll. Wahrscheinlich würden manche schon gar nicht mehr leben, wenn wir diese Technik nicht hätten. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die menschliche Leistung. Derjenigen, der Pflegerinnen und Pfleger, die nachts da sind, wenn man auf den roten Knopf drückt und man hat Schmerzen oder man möchte ein Medikament haben oder man möchte auf Toilette, dass diese Menschen da sind und einem helfen. Und nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie es mit großer Empathie machen, mit großer Zuwendung und Zuneigung. Und ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Nicht nur die Apparate, die einen gesund machen sollen, sondern diese menschliche Zuwendung, diese menschliche Wärme. Ich glaube, das ist die andere Hälfte, die dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt, dass man gesund wird. Oder wenn man alt ist und gepflegt werden muss, auch etwas hat, was das Alter aushaltbar macht, wenn man halt nicht mehr so gesund ist, wie man es gerne sein möchte. Also insofern ist das, was wir heute hier als Helden, als diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, den Dienst am nächsten machen im Krankenhaus, in der Altenpflege, im Hospiz, etwas Wunderschönes ist und was wir nicht nur in Sonntagsreden, sondern immer im Kopf haben müssen und immer sagen sollten. Nicht nur, wenn wir Politiker wieder die Grußworte halten, was wir so professionell machen. Nein, nein, das ist etwas, was uns jeden Tag begleitet und jeden Tag bewegt. Ich habe eine Bekannte, Freundin nicht, aber eine Bekannte, die erzählte das immer, in einer kleinen privaten Firma gearbeitet, Altenpflege. Das hätte verboten gehört. Ausgenutzt, ausgepresst, schlechte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen. Wenn sie sagte, sie musste mit ihrem kleinen Auto von Patient zu Patient, von Alten zu Alten, 5 Minuten, 6 Minuten dafür, wie das alles kategorisiert ist, wie man dann sozusagen eine Pflege bekommt. Duschen darf so lange nur sein, umdrehen und waschen darf nur so lange sein. Das wird nach Sekunden, nach Minuten getaktet. Das sind Zustände, in der Welt möchte ich nicht gepflegt werden. Und alle, die heute hier sind, glaube ich, das auch nicht, die dann in ihren Bereichen das zu arbeiten. Und dafür müssen wir in der Politik auch sorgen. Jetzt wird geredet über die Pflege, die Altenpflege, Berufe, wo wir keinen Nachwuchs finden, Berufe, wo wir nach den Leuten suchen, die sich dieses annehmen. Und dann, wenn man auf den Tarif guckt, dann sagen wir auch, naja, kann man dafür eine Familie ernähren? Das ist die zweite Angelegenheit. Zurzeit ist es ein großes, großes Thema. Ich hatte vor wenigen Tagen zum Antrittsbesuch den Generalkonsul aus Ecuador, Herr Lilie. Und er wusste, woran Deutschland leidet, an Altenpflegerinnen. Und jetzt muss ich ihm erklären, ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, aus Ecuador Frauen oder Männer nach Bremen zu schicken, um hier den Beruf eines Altenpflegers zu lernen. Naja, habe ich gesagt, mal gemacht. Es ist ein weiter Weg von Ecuador bis nach Bremen. Aber soweit hat sie es schon rumgesprochen. Es ist schön, dass heute dieses hier im Haus der Bremischen Bürgerschaft in dem Festsaal stattfindet, dass sie geehrt werden, dass wir das zum Thema machen und das diakonische Werk sozusagen auch mit ehren. Als letztes, und das erinnert mich auch an das, was ich zuerst gesagt habe, wenn man, Gerd Rüdiger, im Westen in das Dioko fährt und wenn man hinten durchgeht zu den Fahrstühlen, dann hängen links und rechts an den Wänden wunderschöne alte Schwarz-Weiß-Bilder. So wie das mal früher gewesen ist in der Diakonissenanstalt, die Pflegerinnen in Nordstraße oben, Gröbling, also das ist wunderschön. aber auch unter welchen Bedingungen. Das müssen Bilder gewesen sein, 60er Jahre, 50er Jahre. Die Krankenstationen, wie die aussehen, die Schwesternräume, wie die ausgesehen haben. Eine Zeit, die lange, 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 lange vorbei ist. Aber es ist ein Beruf, es ist etwas, was uns ja immer begleiten wird. Die Zeit geht weiter und ich hoffe jedenfalls, dass Sie, die Pflege, heute so im Fokus der Öffentlichkeit steht und so thematisiert wird, dass es nicht nur etwas ist, was jetzt in ist, was jetzt Mainstream hat, sondern dass das nachhaltig ist und dass etwas verbessert wird und geändert wird im tariflichen Bereich und dass wir etwas hinbekommen, wo die Leute sagen, ja, es ist nicht nur wichtig, sondern auch sagen, es muss entsprechend entlohnt werden und es muss etwas werden, wo wir alle mit zufrieden sind. Ich danke Ihnen allen, die da mitmachen. Ich danke allen, die dort arbeiten und diejenigen, die heute auf dem Podium sitzen und klug etwas sagen werden. Darauf bin ich auch gespannt. Und Ihnen, Herr Linie, schön, dass Sie nach Bremen gekommen sind. Ich hoffe, Sie sind nicht das erste Mal hier, dass Sie den Stammgast hier, das ist schön. Aber dann werden Sie wahrscheinlich auch nicht das erste Mal im Haus der bremischen Bürgerschaft sein, unserem Landesparlament. Und Sie haben ja hier vorne rechts ist das Rathaus, da ist die Handelskammer. Und das ist für mich immer die sogenannte demokratische Mitte. Hier sozusagen sind wichtige gesellschaftliche und ja gesellschaftliche Anteile, die diese Stadt ausmachen, die das, was wir hier als republikanische Stadt betrachten. Das ist etwas sehr Schönes, hier zu leben und zu arbeiten. Schön, dass Sie gekommen sind und Ihnen wünsche ich einen schönen späten Nachmittag. Herzlichen Dank.
Heute soll nicht nur geredet werden, sondern zugehört werden. Und darum ist es auch so schön und so wunderbar, dass wir schon zweimal die Musik hören durften von Ortraud Staude, die uns heute Abend hier musikalisch unterstützt. Und die, ja, wie ich finde, und das letzte Stück hat mich persönlich und ich glaube auch manch anderen sehr angerührt, die uns mit ihrer Musik anrührt. Wir wollen heute, herzlichen Dank dafür, Frau Staude. Wir wollen heute gerne, so ist jemals mein Wunsch, mit Ihnen allen ins Gespräch kommen. Damit das vielleicht ein bisschen besser gelingt, geht es zunächst in der Runde darum, dass Fachleute, Fachfrauen, Fachmänner aus unterschiedlichen Bereichen zu dem einen oder anderen Punkt von mir gefragt werden. Wir werden uns gleich hier vorne sozusagen hinsetzen, dann aber sehr schnell auch mit Ihnen ins Gespräch kommen über Themen, die Ihnen, die uns allen wichtig sind. Herr Weber hat es gerade gesagt, es wird viel geredet über die Pflege und manche Mitarbeiterin, mancher Mitarbeiter sagt mittlerweile mir schon in Gesprächen, redet nicht mehr, tut, setzt um, handelt. Nun ist das so, dass ich dem sehr viel abgewinnen kann, was umzusetzen, was zu tun, was zu handeln. Bisweilen muss man aber vorher im Gespräch Konsense gemeinsam feststellen, Vorhaben gemeinsam planen. Und darum, glaube ich, ist es auch heute hilfreich, dass wir zunächst einmal in dieser Gesprächsrunde den einen oder anderen Impuls setzen, um dann ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dass für dieses Gespräch Fachfrauen und Fachmänner zugegen sind. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Ulrich Lilje, den Präsidenten der Diakonie Deutschland, und möchte Sie bitten, hier nach vorne zu kommen, Herr Lilje. Vielleicht machen wir das so in dieser Reihenfolge auch, dass wir dann nach und nach so hier unsere Gruppe erweitern. Sie haben nun als Diakoniepräsident bundesweit viele Erfahrungen auch im Bereich der Pflege. Und meine Frage so als erster Impuls an Sie, was ist für Sie wichtig in der Pflege? Wo geht es vielleicht auch darum zu sagen, lasst uns aufhören zu reden, lasst uns jetzt was umsetzen? Mögen Sie ein bisschen dazu sagen?
Also es ging ja gerade schon so ein bisschen biografisch los, ich mache da einfach mal weiter. Mich hat geprägt, dass meine eigene Mutter Krankenschwester war, die ist leider inzwischen verstorben, schon länger, war Krankenschwester. Und als wir so aus der Grundschule raus waren, mein kleinerer Bruder und ich, hat sie gesagt, ich würde auch gerne wieder meinen Beruf arbeiten und war Stationsleitung über dann noch mal fast 10 Jahre in einer stationären Altenhilfeeinrichtung der Stadt Düsseldorf in Düsseldorf. Und ich weiß, wie oft wir am Abendbrotstisch darüber gesprochen haben, wie es Frau Kreuth und Frau Büdenbender und ich weiß nicht, wie sie alle hießen, geht. Und ich habe einfach gespürt, wie viel Herzblut da drin steckt und was das für eine Qualität macht. Ich war damals sehr häufig als Jugendlicher, hatte ich viel mehr und noch viel längere Haare als heute, auf diesen Stationen und habe damals schon mitgekriegt, wie wichtig es einfach ist, dass es Menschen gibt, die sich wirklich mit Herz und Seele dieser Aufgabe verschreiben. Meine Mutter war so eine Kollegin von Ihnen, von der ich das, glaube ich, so sagen kann. Darum habe ich das ein bisschen in der DNA, sage ich mal so. Das ist etwas, was mir einfach da biografisch sehr nah ist. Ich war aber seitdem natürlich auch in wirklich richtig vielen Einrichtungen, in Krankenhäusern. Ich habe vor einigen Wochen in Mainz einen Vormittag ein Praktikum gemacht in der Pflege und bin mit einer Bereichsleitung wirklich mitgegangen. Und wir waren gerade bei der ersten Bewohnerin, wollten mit dem Waschen anfangen. Da ging ihr Handy, das sie in der Tasche hatte, und die erste Nachtschwester sagte ab. Und da sagte sie, okay, jetzt muss ich gleich auch noch gucken, wie wir das organisieren. Und es war nicht gestellt, wir waren beim zweiten Bewohner, sagten dem guten Morgen, wir haben sie geschlafen, ging das Handy wieder, dann sagte die zweite Nachtschwester ab. Und dann kriegte man hautnah mit, wie diese Bereichsleitung, die als Bereichsleitung voll in der Pflege war, den ganzen Vormittag, ich habe mich mit ihr da absolviert, gleichzeitig organisieren musste, dass die Nacht sozusagen versorgt war. Und man kriegte eben mit, wie eng die Personalschlüssel sind, wie eng die Taktung ist. Und wir hatten dann nachher ein Gespräch und in dem Gespräch habe ich sie gefragt, da waren dann auch Presseleute dabei, sagen Sie mal, liebe Schwester, ich sage jetzt den Namen nicht, würden Sie eigentlich Ihrer Tochter den Beruf empfehlen? Und hat sie gesagt, Hand aufs Herz, wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, im Moment würde ich ihr das nicht empfehlen. Und das hat mich schon erschüttert, dass also so eine engagierte Frau, die das wirklich da auch wirklich sehr klasse macht, und ich habe das Team ja dann auch da erlebt, eben sagte, es ist so eine Belastung, wenn man eben nicht weiß, ob man nach 2 Wochen Schichtdienst wirklich jetzt das Wochenende frei hat. Es kann einfach sein, dass man genauso, wie ich es da erlebt habe, eben dann gerufen wird, weil Not an der Frau ist. Dass sie sagte, ich würde es nicht empfehlen. Und ich finde es trotzdem einen der schönsten Berufe der Welt, weil ich sage mal, es geht eigentlich darum, die Würde des Menschen zu pflegen. Und das machen viele von Ihnen mit ganz viel Herzblut. Und ich möchte mich an dieser Stelle dafür auch sehr herzlich bei Ihnen allen bedanken, in welcher Funktion auch immer Sie dazu beitragen. Aber wir müssen eben auch was an den Bedingungen ändern, und zwar an den strukturellen Bedingungen. Tarife sind ganz sicherlich das eine, also eine anständige Bezahlung, aber auch Personalschlüssel, auch das Thema palliative Versorgung bei immer mehr Hochaltrigen in den stationären Einrichtungen. Wir müssen über das Mix von Ehrenamtlichen und anderen Berufsgruppen reden in der Pflege. Also es gibt eine Menge struktureller Themen, die wir angehen müssen, damit das weiterhin ein Beruf ist, in dem man nicht nur überleben kann, sondern in dem man wirklich sagen kann, das ist einer der schönsten der Welt.
Wir müssen reden, haben Sie mit anderen Worten gerade gesagt. Das werden wir gleich tun mit anderen Partnern hier zusammen. Wenn Sie mögen, können Sie sich gerne hinsetzen oder auch noch eine Weile stehen. Vielleicht ganz kurz zwischendurch, damit nicht allzu viele mutmaßen müssen, ob wir eine Auseinandersetzung hatten.
Nee, ich habe einfach falsch Fahrrad gefahren. Also genau. Alles gut.
Alles gut. Ich darf begrüßen Herrn Jan Fries. Herr Fries ist Staatsrat der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport. Und ich freue mich, Herr Fries, dass Sie heute sich auch haben die Zeit nehmen können und dabei sind. Herr Fries, die Pflege, da erzähle ich nichts Neues, ist in Ihrem Ressort eines der, würde ich jetzt mal sagen, wichtigsten Themen. Und vor allen Dingen weiß ich auch aus verschiedenen Zusammenhängen, dass Sie auch als Staatsrat damit natürlich sehr intensiv befasst sind. Die generalistische Pflegeausbildung, Themen wie Fachkraftquote oder auch Kontrollmechanismen spielten in der letzten Zeit immer wieder auch eine Rolle. Darf ich mit einem zugegebenermaßen etwas provozierenden Einstieg beginnen, nämlich mit der Frage, ob es täuscht oder ist es wirklich ein wenig so, dass mit der Novelle des Wohn- und Betreuungsgesetzes vor allem die Kontrollmechanismen verstärkt und somit der Druck für die Pflegenden erhöht wurde und weniger grundlegende personelle Verbesserungen in der Pflege auf den Weg gebracht wurden, soweit das Land Bremen dazu die möglichen Rahmenbedingungen hat.
Das ist in der Tat etwas provokativ. Wir sind überzeugt, dass nicht die Kontrolle der Schlüssel zu besserer Pflege ist, sondern die Rahmenbedingungen. Wir müssen nur bei den Rahmenbedingungen gucken, dass das auch immer leistbar ist, weil wenn ich Fachkräfte vorschreibe, muss es die am Markt auch geben. Es muss auch bezahlbar sein, weil wir leider, wenn wir sicher noch kommen, im Moment eine Teilkaskoversicherung haben, die dazu führt, dass jede Verbesserung in der Pflege unmittelbar auf die Selbstzahlerinnen und Selbstzahler durchschlägt. Das heißt, wir brauchen eine Balance, die notwendige Einstieg in die Verbesserung der Personalschlüsse. Ich glaube, da sind wir auch lange noch nicht am Ende, weil jeder weiß, dass da mehr kommen muss. Aber ich glaube, die Finanzierungsstrukturen müssen da auch Schritt halten, weil sonst überfordern wir die einzelnen alten Menschen und deren Angehörigen. Das andere ist, wie kommen wir an die Fachkräfte, die das auch besetzen? Auch das ist die Frage. Die Generalistik, insgesamt verbinden wir große Hoffnungen damit, aber es ist natürlich auch ein Risiko für die Altenpflege in der Konkurrenz um Pflege im Krankenhaus mitzuhalten, attraktiv zu sein. Also es ist eine Chance mit hohem Risiko. Auch da müssen wir gucken, dass wir genug Fachkräfte auch dauerhaft kriegen. Und ich glaube, in der Debatte, wie geht's weiter mit der Fachkraftquote, ist auch ganz klar, Pflege geht nicht ohne Profession. Aber vielleicht müssen wir in eine Diskussion einsteigen, ob es ein Professionsmix geben kann, dass man es nicht auf die Dualität mehr oder weniger Profession, sondern auch über die Frage, wer ist da tätig, führen kann. Da stehen wir noch ganz am Anfang von der Diskussion. Ich hoffe, dass wir da auch mit der Diakonie einen guten Partner haben. Ich glaube aber, um zu der Grundfrage zurückzukommen, die Aufsicht ist nicht unwichtig, weil einerseits auch zu Arbeitsbedingungen gehört, dass die Standards, die wir formulieren, eingehalten werden und dass das eben nicht, dass da auch die ausbeuterischen Verhältnisse nicht so stark werden, dass wenn der Druck von oben kommt, dass das nur auf den Angestellten lastet, sondern dass da auch jemand hinguckt. Aber mir ist auch ganz wichtig zu sagen, dass unser Verständnis von der Aufsicht ist eine, die zuerst beratend tätig wird und mit der Keule, die wir als Behörde letztlich haben, nur dann kommt, wenn wir sonst nicht weiterkommen. Das ist manchmal unvermeidbar, aber wir würden am liebsten immer in Beratung und Dialog unsere Ziele erreichen.
Dankeschön für diesen Impuls. Und Sie merken, der Fächer wird allmählich breiter und ich denke, er wird noch ein wenig ergänzt um den Impuls von Herrn Gerd Rüdiger Kück. Herr Kück ist Staatsrat für oder der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz. Und Herr Kück, es ist nicht nur schön, dass Sie da sind, sondern somit kann ich Ihnen dann auch eine weitere Frage stellen. Die generalistische Pflegeausbildung wurde gerade schon als Stichwort von mir genannt. Und wir sind natürlich immer am Überlegen, auch in der Diakonie, wie wird sie denn auch ausgestaltet sein können und wie wird sie sich entwickeln. Manchmal ist in der einen oder anderen Diskussion so dieses Gegenüber fast aufgebaut. Da wird es das System Krankenhaus geben und die dort eben ja vorgesehene Vergütung von Mitarbeiterinnen. Und dann gibt es das System Altenhilfe. Und wie wird dort die generalistische Pflegeausbildung dann gut aufgestellt sein, dass es in diesen unterschiedlichen Systemen in Anführungszeichen keine Verliererinnen und Verlierer gibt?
Ja, vielen Dank für die Frage, vielen Dank auch für die Einladung, dass auch aus unserem Ressort jemand an dieser Diskussion teilnehmen kann. Wir haben natürlich vorrangig zunächst mal Kinderkrankenschwester und Krankenpflege bei uns im Ressort zu bedienen, aber ich weiß eben, dass wir im Kontakt auch vor dem Hintergrund der Generalistik einen sehr engen Dialog mit dem Ressort, das im Moment noch die Altenpflege bearbeitet, führen. Wir müssen da zu einem Kompromiss. Wir müssen da zu einem Konsens kommen, weil es genau nicht erreicht werden soll, dass wir jetzt noch sagen, alles in die Kinderkrankenpflege und die Krankenpflege und die Altenpflege guckt dann leider hinterher. Das darf nicht passieren. Und da sind wir, glaube ich, auch gerade in der Diskussion, auch über die Frage der Ausgestaltung der Curricula für die einzelnen Ausbildungen, dass wir da einen guten Weg finden, dass es wirklich alle drei Bereiche auch abgedeckt werden. Es gibt ja auch die Variante, dass man im dritten Jahr ausdrücklich Altenpflege auch als Ausbildungsziel wählen kann. Ob das jetzt immer ein guter Kompromiss war oder nicht, aber es war eben ein Kompromiss auf politischer Ebene. Ich würde gerne nochmal aber auch aus meiner Sicht hinzufügen, Herr Bürgerschaftspräsident hat ja gerade meine West-Connection betont. Ich war jetzt leider vor einiger Zeit auch immer mal wieder im Diako, weil ich meine Mutter besuchen muss. Und da habe ich die Bilder mir auch nochmal angeguckt. Meine Mutter kennt das übrigens immer noch, weil sie auch schon die ganze Zeit in Walle wohnt. Dies ist ja jetzt in Gröbeling das neu errichtete Diako. Aber wenn ich mir da angeguckt habe, mit welchem hohen Engagement, und es gab da natürlich auch solche Fälle, die Herr Lilie beschrieben hat. Also natürlich ist dann mal plötzlich morgens, kommen da zwei Anrufe und die Versorgung kann nicht mehr so gewährleistet sein, wie sich die Klinik und wie sich vor allen Dingen alle Kolleginnen und Kollegen das vorstellen. Aber es ist ein so hohes Engagement, was ich dort habe feststellen können. Und vor dem Hintergrund muss ich wirklich sagen, Alltagshelden. Also ich hoffe, dass das auch bei Ihnen ankommt, dass wir eine unheimlich hohe Wertschätzung für diese Arbeit auch haben. Unser Ressort hat es ja auch vor einiger Zeit schon mal hingekriegt, dass wir gerade die in der Pflege tätigen mal zu einem Senatsempfang eingeladen haben, auch als einen Beweis und eine Anerkennung für Ihre Arbeit. Das werden wir mit Sicherheit auch in unserem Ressort fortsetzen. Eingangsfrage war, wie sind die Rahmenbedingungen? Sie haben das jetzt insbesondere auf die Generalistik abgestellt. Wir haben natürlich auch im Ressort noch andere Projekte. Das ist die Frage der Hebammenausbildung, die umgestellt, neu gestaltet werden muss. Da gibt es ja bestimmte Vorgaben auch der EU, dass sie akademisiert werden muss. Wir sind in der Diskussion mit unserer Hochschule Bremen, dass die einen entsprechenden Studiengang dann auch einrichten. Es gibt ja auch die Therapieberufe schon als Studiengang an der Hochschule Bremen mit hoher Akzeptanz, mit großer Nachfrage. All das sind auch dann natürlich Rahmenbedingungen, auf die man jetzt besonders aus Bremer Sicht jedenfalls Einfluss nehmen kann. Über die Frage der Pflege Bezahlung. Es gibt ja auch eine Diskussion über, gerade auch mit dem Bundesministerium für Gesundheit, der ja auch da Vorgaben macht, der ja auch vorangeschritten ist, das muss man auch sagen, indem er gesagt hat, ich will eine besondere Vergütung für die Krankenhäuser, für die Pflegeausbildung. Ich will die aus diesem Finanzierungssystem rausnehmen, dass man einfach für eine vorhandene Fachkraft dann auch entsprechend eine Abrechnung vornehmen kann. Das sind, glaube ich, alle Schritte, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, aber die, glaube ich, auch was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, auf einem sehr guten Weg sind. Aber trotzdem, es muss auch erstmal noch umgesetzt werden. Und dass es dann irgendjemand bezahlen muss, nämlich die Sozialkassen, also Sozialversicherungsträger, Krankenkassen, und wo die sich gegebenenfalls dann wieder refinanzieren, können Sie sich vielleicht auch vorstellen. Also man muss da einen Ausgleich versuchen zu finden. Aber es sind eine ganze Menge Punkte, glaube ich, inzwischen angegangen worden. Vielen Dank erstmal.
Dankeschön. Sie haben im Grunde schon eine kurze Überleitung gemacht, nämlich zu Ihnen, Herrn Nordhusen, Marco Nordhusen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Abteilungsleiter für Pflege der AOK Bremen, Bremerhaven. Wahrscheinlich auch genauso, genau, sind Sie, erfreulicherweise. Schön, dass Sie auch heute Abend sich haben die Zeit nehmen können, mit dabei zu sein. Herr Kück hat gerade schon so ein wenig übergeleitet. Es ist natürlich in vielem auch immer wieder eine Frage der Kosten. Ich habe im Laufe meiner Tätigkeit in der Diakonie, auch bevor ich hier in Bremen war, einen Begriff lernen müssen, der heißt Grundlohnsummensteigerung. Und habe im Laufe meiner Tätigkeit in der Diakonie ebenso erfahren, dass jedenfalls aus meiner Sicht, und ich muss sagen, ich bin nicht Mathematiker, sondern Pastor, wahrscheinlich, weil ich Mathe nicht so gut konnte, das geworden, weiß ich jetzt nicht. Aber in meiner Tätigkeit habe ich immer wieder auch festgestellt, dass dieses Prinzip der Grundlohnsummensteigerung nicht immer, um es mal freundlich zu formulieren, passt zu diesen Aussagen, wie die in der Pflege arbeiten, müssen besser vergütet werden und dementsprechend auch ähnliche Refinanzierungen in den Tarifen nachvollzogen werden können. Manchmal, aber das mag auch damit zusammenhängen, dass ich da nicht so viel lese. Manchmal denke ich, wo sind da die Krankenkassen? Wo äußern die sich zu dieser Thematik und sagen, die Pflege muss in unserer Gesellschaft einen großen Stellenwert bekommen, einen größeren als bisher, und wir müssen über gute Finanzierungsmodelle nachdenken. Nehme ich das falsch wahr? Was sagen Sie dazu?
Ich glaube nicht, dass Sie das falsch wahrnehmen. Also wir als Kranken- und Pflegekassen engagieren uns wirklich bundesweit und vor allem auch im Land Bremen für eine vernünftige Finanzierung von Pflegefachkräften. Leider ist die Grundlohnsummensteigerung, und da muss ich vielleicht mal die reinnehmen, die nicht so aus diesem Thema kommen, etwas, was uns wirklich bremst. Das ist nämlich die Menge an Beitragseinnahmen, die wir mehr erlösen als im Jahr davor. Und wenn Sie über Beitragsstabilität sprechen, dann können Sie einfach nicht mehr ausgeben als das, was Sie bekommen. Fertig. Die Grundlohnsummensteigerung ist aber zum Glück eher so ein Problem der Krankenversicherung, nicht so sehr ein Problem der Pflegeversicherung. In der Pflegeversicherung haben wir ganz deutlich auch vom Gesetzgeber mitbekommen, dass wir Tariflöhne refinanzieren dürfen, ohne sie als unwirtschaftlich ablehnen zu müssen. Das haben wir in den letzten 3 Jahren wirklich gut umgesetzt in den Vergütungsverhandlungen. Wir haben Tariflöhne dort akzeptiert, wo sie auch gezahlt werden. Da, wo sie nicht gezahlt werden, um Transparenz gebeten. Wir wollen wissen, dass das Geld, das wir refinanzieren, auch tatsächlich bei den Pflegefachkräften ankommt. Und das führt in diesem Jahr dazu, dass die Kranken- und Pflegekassen in Land Bremen für das Thema Pflege knapp 500 Millionen Euro ausgeben werden. Nur für das Land Bremen. 500 Millionen Euro. Das landet zum Glück jetzt auch sehr viel mehr bei den ehrenamtlich Tätigen. Also die Rentenversicherungspflicht der Pflegeperson wurde deutlich aufgebohrt. Da ist viel, viel mehr passiert als vorher. Leider nicht so sehr bei den hauptamtlich Pflegenden. Denn ohne Tarifverträge, ohne vernünftige Gehaltsverhandlungen ist eben auch kein Raum da für Refinanzierung. Und darum setzen wir uns als AOK Bremerhaven auch ein über die Bremer Erklärung für ein angemessenes Einkommen in der Pflege. Das heißt, wir wollen, dass Tariflöhne gezahlt werden und haben auch uns fest vorgenommen, sie zu refinanzieren.
Das ist schön zu hören, zumal wir in der Diakonie mit dem AVR Diakonie Deutschland, aber also Arbeitsvertragsrichtlinie der Diakonie Deutschland, hier im Lande Bremen im Bereich der Pflege mit am besten vergüten. Das ist uns auch wichtig und ein Anliegen. Und es ist gut zu hören, dass die Kranken- und Pflegekassen das auch entsprechend unterstützen. Aber bevor ich hier jetzt weiterrede, komme ich gerne zu Frau Meierhoff. Frau Meierhoff ist Ehrenamtliche in der Stiftung Friedehorst. Und Frau Meierhoff, darf ich Sie hier auch nach vorne bitten? Das wäre ganz toll, wenn Sie hier zukommen. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass Sie da sind. Applaus Und Frau Meyerhoff hat aus ihrer ehrenamtlichen Brille heraus, wenn ich das so salopp sagen darf, natürlich auch den Blick auf Pflege, auf Angehörige, auf zu Pflegende, auf Mitarbeitende. Und das ist uns natürlich wichtig. Heute Vormittag sagte mir jemand in einem Gespräch, wenn es nicht so unendlich viele Ehrenamtliche in der Pflege gäbe, im häuslichen Umfeld, aber auch in Einrichtungen, dann würde das System schon viel schneller kollabieren. Welchen Blick haben Sie auf die Pflege aus Ihrer ehrenamtlichen Sicht, Frau Meyerhoff? Was ist Ihnen wichtig?
Was ist mir wichtig? Ja, ich höre hier immer Refinanzierung und was alles gemacht werden müsste. Und das geht schon seit langem so. Und das muss eigentlich angegangen werden. Wir haben sehr viele sehr engagierte Pflegekräfte, die auch sehr, sehr belastet sind. Das sieht man auch. Und es heißt immer, ja, wir kriegen das nicht refinanziert, wir können nicht mehr Personal einstellen, aber die Bewohner müssen versorgt werden. Und da ist eine Diskrepanz und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen mehr drüber reden können.
Ja. Das tun wir gleich. Dankeschön. Jetzt bin ich etwas unsicher, guck fragend in die Runde, ob ich Herrn Jelten übersehen habe. Da, Entschuldigung, Herr Jelten. Herzlich willkommen, Marco Jelten. Marten, Entschuldigung, müsste ich eigentlich wissen als jemand, der aus Ostfriesland kommt. Hallo, Herr Jelten. Herr Jelten ist Krankenpfleger in der Intensivstation des Diako, also des großen evangelischen Krankenhauses hier in Bremen. Ihnen auch ein herzliches Willkommen und die Frage aus Ihrer Sicht auch in der Arbeit in der Intensivstation, die, wie ich finde, jedes Mal aufs Neue wieder medizinisch immer herausfordernder wird, die pflegerisch immer mehr Herausforderungen stellt. Was ist für Sie etwas, was Sie heute hier zunächst einmal als Impuls mit in die Runde bringen möchten?
Eine sehr gute Frage. Also ich mache meinen Job sehr gerne und ich würde mir wünschen, dass dieser Job noch lange existiert, wobei ich mir Sorgen mache um die Zukunft, weil der Nachwuchs fehlt. Ich werde immer gefragt, was ich beruflich tue, sage dann, ich arbeite auf der Intensivstation, dann kriege ich früher immer zu hören, diesen Job könnte ich nicht. Und habe dann auch immer nachgefragt, warum denn nicht? Ja, Menschen pflegen, Tod, Elend, körperlich. Und mittlerweile höre ich aber immer wieder, den Job kann ich nicht oder würde ich nicht machen, weil ich verdiene nichts, ich habe keine Freizeit, ich stehe unter Druck, ich werde körperlich, psychisch angegangen von Angehörigen, Patienten, wie auch immer. Ich werde von irgendwelchen nicht sichtbaren infektiösen Krankheiten bedroht, über die ich teilweise nur unzureichend geschützt bin. Und das sind leider Sachen, über die ich finde, die wir im Krankenhaus dringendst angehen müssen.
Danke auch dafür. Die Ersten schauen so ein bisschen nach dem Stuhl. Nehmen Sie sich gerne ein, dann können wir uns, glaube ich, setzen. Oder mögen Sie lieber stehen? Alles gut. Ja, dann stelle ich mich hier an Ihre Seite. Vielleicht können wir anfangen bei dem, was eben auch Herr Jelten gerade sagte. Die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen müssen sich verändern. Sie haben gerade schon Beispiele genannt. Der Druck, der psychische Druck an dem Arbeitsplatz, Sie müssen mir ins Wort fallen, wenn das falsch ist, was ich sage, ist groß. Die Herausforderung, fachlich versiert unterwegs zu sein, wird immer größer. Und dann am Ende steht auch so etwas wie gesellschaftlich nicht gerade hochrangige Anerkennung dessen, was man tut. Was ist für Sie da etwas, wo Sie sagen, auch an diese Gesprächspartner oder gerne auch mit Ihrer Unterstützung. Leute, an diesem konkreten Punkt, da würde ich mich freuen, dass wir da mehr dran arbeiten.
Also ich glaube, als allererster Punkt ist unheimlich wichtig, dass die Pflege von der Öffentlichkeit mal wieder in einem positiven Licht wahrgenommen wird. Momentan ist jegliche Berichterstattung immer nur im negativen Kontext zu sehen. Es wird über Überstunden, über Belastung körperlicher Natur, über Nicht-Anerkennung von Berufserkrankungen und geredet, aber nie darüber, was man tatsächlich in diesen Berufen erreichen kann und was man da leisten kann und auch, dass es da positive Aspekte gibt. Und das muss hervorgehoben werden.
Herr Lilie, was wären aus Ihrer Sicht die positiven Aspekte, die da hervorzuheben sind?
Ja, dass da eben Menschen unter oft wirklich insuffizienten Bedingungen einen heldenhaften Job machen, ohne die dieses Land völlig anders aussehe. Das kann man, glaube ich, gar nicht genug würdigen. Und ich finde, dass es wirklich auch Zeit ist, solche Debatten in unserem Land zu führen. Wer sind denn eigentlich die Helden? Ja, und ehrlich gesagt bin ich manchmal auch ein bisschen angeödet von dem, was da einem medial angeboten wird. Und ich freue mich immer, wenn jemand, weiß ich nicht, wie Eckart von Hirschhausen oder so, einfach sagt, ich nehme mal in so eine Altenhilfeeinrichtung, lass mich da mal für 3-4 Tage als quasi Patient nieder. Und dann würdigt, was die Leute da für eine tolle Arbeit machen und was da jeden Tag für uns alle passiert. Denn die Humanität einer Gesellschaft entscheidet sich daran, wie wir eben mit unseren Alten und mit den Hilfebedürftigen und Angewiesenen umgeht. Was ist uns das wert und was sind uns die wert, die sich jeden Tag, jede Nacht, jedes Wochenende, jeden Feiertag wirklich bis zur Erschöpfungsgrenze dafür einsetzen, dass das so ist, wie es jetzt noch ist. Ich finde, da kann man gar nicht genug drüber reden. Und da muss man auch die guten Geschichten, da gebe ich Ihnen völlig recht, erzählen, die da jeden Tag geschrieben werden. Auch auf den Intensivstationen weiß ich einfach, wie viele tolle Geschichten es da auch gibt. Also ich weiß das selber, als ich noch Seelsorger war im EVK in Düsseldorf. Also mit welcher Gänsehaut ich manchmal Leute dann nach unten an die Tür begleitet habe, die da 3 Monate im Koma gelegen haben und um die alle gekämpft haben. Das sind kleine, wirklich Alltagsdramen und dann auch wunderbare Wunder, die wollen erzählt werden. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle zusammen besser werden können, dass wir aus dieser Skandalisierungsöffentlichkeit rauskommen. Natürlich muss man kontrollieren und Sachen, die nicht gut laufen, benennen, das ist gar keine Frage. Aber man muss auch erzählen und sagen, Leute, was passiert da alles für gute Sachen? Und dann muss man sich wirklich auch um die Dinge kümmern, die, weiß Gott, besser werden müssen. Einige Stichworte sind gerade schon genannt worden, Rahmenbedingungen, sektorenübergreifende Versorgung. Ich glaube, wir müssen viel mehr denken von den Bedürfnissen der Menschen, um die es da geht, zu denken. Wir fangen jetzt im BTHG gerade damit an. Das müssen wir auch in der Alten- und in der Krankenhilfe viel stärker machen. Und eben von den Räumen her denken, in denen diese Menschen leben und nicht alles institutionalisieren.
Dankeschön. Herr Gück, was kann aus Ihrer Sicht verändert, vielleicht sogar verbessert werden, damit zukünftig vielleicht Herr Jelden auch froh und strahlend neben den guten Geschichten, die vorgestellt werden, auch sonst erzählt, froh und strahlend erzählt, ich bin in der Pflege im Krankenhaus tätig. Welche Rahmenbedingungen müssen sich da verändern?
Ja, ich würde es jetzt also nicht nur auf die finanziellen Rahmenbedingungen, die der Einzelne hat, begrenzen, sondern es ist auch schon die Gesellschaft, ich glaube sogar, dass es relativ weit ist, weiß, welchen besonderen Stellenwert die Pflege insgesamt hat. Weil jeder irgendwie antizipiert, ich werde die brauchen oder ich brauche sie jetzt schon. Aber, sag ich mal, der nächste Sprung, dann auch dieses alles öffentlich zu sagen und zu sagen, jawohl, wir stehen zu den Pflegeeinrichtungen und zu den Pflegenden, die wir in unseren Einrichtungen haben. Das fehlt noch. Und das ist aber, glaube ich, jetzt nicht nur ein Thema, was Politik kann das auch immer wunderbar alles für nochmal erklären. Das ist aber auch eine Frage der einzelnen Einrichtungen. Die muss auch die Einrichtungen müssen sagen, jawohl, wir stehen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir versuchen alles, auch vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir versuchen alles, Kassen, wir versuchen wirklich auch, was die finanziellen Bedingungen angeht, entgegenzukommen. Und wir brauchen richtig eine Werbeaktion für die Frage, welchen Beruf soll ich denn ausüben? Und da muss Pflege in diesen 3 Bereichen, die wir jetzt schon genannt haben, muss dann eins von den Feldern sein, die immer wieder deutlich gemacht, jawohl, es lohnt sich und es ist sinnvoll, einen solchen Beruf auszuüben. Wir haben ja in Bremen auch die Möglichkeit, wir haben ja diesen runden Tisch Pflege und ich glaube, darüber kann man sowas auch organisieren, dass man auch in einer konzertierten Aktion der verschiedenen Träger, die habe ich eben ja schon mal versucht zu umreißen, dass die alle gemeinsam dann auch dieses Thema angehen. Und ich kann nur dafür werben, wir haben ja so ein Monitoring gemacht, wir haben einen enormen Bedarf. Also der ist gar nicht mit 1 oder 2 Ausbildungsjahrgängen abzufrühstücken, sondern das muss über einen längeren Zeitraum, muss die Zahl der Auszubildenden erhöht werden. Und da würde ich sagen, solche Einrichtungen, die wir in Bremen schon haben, die sollten wir konsequent nutzen dafür.
Bevor ich gleich nochmal an Herrn Lilie gebe, erlauben Sie mir an dieser Stelle eine Frage in diese Runde. Ich habe den Eindruck, dass wir uns insgesamt immer sehr schwer tun mit einer Formulierung wie, es braucht mehr Geld im System. Ich höre immer, wir wollen nicht gleich über das Geld reden. Nee, das wollen wir auch nicht und da haben Sie sicherlich recht. Aber ich würde mir manchmal auch wünschen, dass gesagt wird, es braucht mehr Geld im System. Es braucht diese finanziell auskömmliche Refinanzierung von Krankenhäusern, von Pflegeeinrichtungen im Bereich der Ausbildung, auch die Zahlung von guten Ausbildungsvergütungen, wo wir ja, da will ich auch an dieser Stelle nochmal Werbung machen, hier im Land Bremen gut unterwegs sind, mit dem Tarif eben Pflege in Bremen, wo auch eine Auszubildende, ein Auszubildender im ersten Ausbildungsjahr über 1.000 Euro erhält. Aber das Klammer zu nur nebenbei. Warum tun wir uns so schwer damit zu sagen, es braucht auch mehr Geld im System? Oder ist das falsch, was ich sage?
Staatsrat Fries hat ja vorhin schon mal angedeutet, die Pflegeversicherung ist eine Teilleistungsversicherung. Mhm. Und wir vergessen immer, dass der Gesetzgeber von vornherein auch einen Eigenanteil der Pflegebedürftigen vorausgesetzt hat bei der Finanzierung. Und ich nehme das im ambulanten Bereich kaum wahr. Im ambulanten Bereich wird kaum Eigenanteil gezahlt. Da, wo er gezahlt wird, führt er aber auch ganz schnell zu Altersarmut, zu Sozialhilfeabhängigkeit. Und wenn ich mir ansehe, wie die Eigenanteile in den Einrichtungen der stationären Altenpflege mittlerweile aussehen, da reden wir teilweise von 50, 60 Euro am Tag. Das sind Eigenanteile, die kann sich kein Mensch leisten. Keiner. Aber jedem muss klar sein, dass es ohne Eigenanteil eine vernünftige, angemessene Pflege zu Hause auch nicht geben kann, wenn nicht das komplette Konzept Pflegeversicherung neu gedacht wird. Und vielleicht ist es auch immer wieder wichtig, den Menschen ins Gedächtnis zurückzurufen, dass man vorsorgen muss dafür. Also ich weiß es jetzt, ich kann mir vorstellen, ich muss irgendwann, wenn es soweit sein sollte, vermutlich 500, 600 Euro im Monat selbst zahlen. Und wenn ich das weiß, dann sorge ich dafür vor. Auf irgendeine Art und Weise, über Zusatzversicherung oder sonst irgendetwas. Das ist ja dasselbe wie mit der Rente. Ja?
Ich will auf dieses Thema gar nicht so sehr eingehen. Ich stelle mir gerade vor, dass gerade im Land Bremen die von Armut bedrohten Menschen, und wir haben leider hier einen ziemlich großen Anteil, auch noch gesagt bekommen, bitte vorsorgen fürs Alter. Wie sollen die das machen? Herr Lilje, Pflegeversicherung muss neu konzipiert werden, war eines der Stichworte.
Ja. Also ich würde erst nochmal ganz deutlich unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Staatsrat. Es geht um eine Kultur der Würdigung. Auch in unseren eigenen Einrichtungen, das will ich auch mal sagen. In manchen, finde ich, haben wir in der Kultur auch noch Luft nach oben. Da würde ich mir wünschen, dass die Belange der Mitarbeitenden, die nicht immer direkt Geld kosten, wirklich auch in den Mittelpunkt gestellt werden und man sagt, wir sind hier eine diakonische Einrichtung, in der die Mitarbeitenden nicht nur im Leitbild unser höchstes Gut sind, sondern wirklich auch in der tagtäglichen Arbeit. Und da geht es mir gerade um die Gruppe der Pflege. Die Ärzte, die können gut lobbyieren. Herr Montgomery sitzt in jeder zweiten Sendung. Die machen das hervorragend. Die Pflege lobbyiert schlecht. Und da würde ich einfach sagen und ermutigen, machen Sie das besser. Also setzen Sie sich offensiv für Ihre Rechte und Ihre berufsständischen Interessen ein, lobbyieren Sie besser. Gerade im Gesundheitswesen wird lobbyiert wie in einem Haifischbecken. Und ich finde immer, die Pflege kommt viel zu wenig darin vor. Also wirklich, werden Sie frecher, werden Sie vernehmlicher und stellen Sie laut Ihre Forderungen. Die anderen tun es schon lange. Das muss man in diesem Betrieb wirklich tun. Dazu möchte ich ermutigen, genauso wie ich zu einer Kultur der Würdigung, wirklich auch unserer eigenen Einrichtungen sehr ermutige, weil ich glaube, dass das was ist, was mindestens so viel wie Geld wert ist. Jetzt aber zu der ganz konkreten Frage. Wir haben ja eine Situation, Teilkaskoversicherung war das Stichwort, die zu einer ziemlich verrückten Entwicklung geführt hat. Nämlich das, was eigentlich eine gute Überlegung war am Anfang der Pflegeversicherung, dass man gesagt hat, die Leute, die zu Hause leben, bei denen wird die Pflege natürlich bezahlt, weil da geht es wirklich um die Pflegekosten. Die unterscheidet sich die Finanzierung von denen, die in einer stationären Einrichtung sind, weil da gibt es ja auch Kosten für Unterbringung und Logis. Und das sind die ganz normalen Haushaltskosten, die müssen die Leute dann eben tragen. Das war ja die Idee der Teilkaskoversicherung. Wozu hat das geführt? Sie hat dazu geführt, dass nachweislich Tarifsteigerungen und andere Geschichten immer zu Lasten des Eigenanteils gegangen sind. Und der Eigenanteil, ich glaube in Nordrhein-Westfalen ist er jetzt am höchsten, glaube ich, bei 2.400 Euro im Schnitt liegt. 2.400 Euro. Sie wissen, wie hoch die Durchschnittsrente in Deutschland ist, dann wissen Sie schon, dass es die allermeisten überhaupt gar nicht bezahlen können. Und das trifft dann, und dann wird das endgültig verrückt, Kommunen wie Bremen besonders, wo die Anzahl der Menschen, die eben von Sozialhilfe setzen oder mit schlechten Erwerbsbiografien auch eine entsprechend schlechte Rente haben, die darum diesen Anteil nicht aufbringen können, vom Staat, vom Stadtstaat refinanziert werden müssen, weil der in die Kosten der Sozialhilfe eintritt. Was ist das? Das ist eine staatliche Subvention der Pflege, die jetzt überall passiert, aber wo passiert sie am meisten? In den Kommunen, die am wenigsten Geld haben, weil die nämlich unter Haushaltskuratel stehen und sagen, ihr habt hier nur eure Pflichtausgaben auszugeben. Das heißt, da beißt sich die Spirale nach unten. Und wozu führt das, liebe Damen und Herren? Das führt dazu, dass die preiswertesten Heime die Heime sind, wo der Dezernent sagt, die bitte zuerst, weil damit fahren wir finanziell am besten. Das ist die Realität, die wir in diesem Land haben. Das heißt, wir haben dadurch eigentlich ein Lohndumping. Genau das Gegenteil von dem, was wir ja gerade alle wortreich beschweren, ist die Realität in diesem Land. Und der Eigenanteil in der Pflege, in der stationären Pflege, wird für viele in der Tat zu einem Armutsrisiko. Und darum müssen wir diese Diskussion führen und sagen, wir müssen das wieder auf die Füße stellen, diese Idee. Und wir müssen gucken, wie sich Menschen sozusagen einen auszurechnenden Anteil in der stationären Pflege am Anfang ihrer Berufsbiografie sozusagen als ein Paket, das fest umrissen ist, wirklich als eine Teilaufgabe vorstellen können. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch einen Eigenanteil gibt, den man selbst finanziert. Im Laufe einer Berufsbiografie ist das möglich. Dann weiß man aber, mit 40, 50 habe ich das Ding durch, dann liegt es da und dann habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf eine Vollkaskoversicherung, auch wenn ich in der stationären Pflege bin. Die Diskussion müssen wir führen. Ich bin ein bisschen entsetzt darüber, dass das, was da im Moment in Berlin als große Initiative zur Verbesserung der Pflege verhandelt wird, im Wesentlichen doch wieder ziemlich kosmetisch ist, nämlich eigentlich nur darum geht zu sagen, wie kriegen wir mehr Fachkräfte, wie können wir den Beruf attraktiver machen, da wird es schöne Werbeplakate geben, die helfen aber nicht wirklich, weil es eine strukturelle Problematik ist, die letztendlich auch das Problem der Bezahlung bedeutet und die muss man, wenn man es ernst macht, das habe ich Herrn Spahn auch in der Runde sehr wortreich erklärt, es hat ihm nicht gefallen, die muss man strukturell beantworten, weil man sonst nicht ehrlich ist. Und wir müssen uns, das gehört zu einer Kultur der Würdigung dazu, ehrlich machen in diesem Thema.
Herr Fries, ich habe Sie bei den Ausführungen von Ulrich Lilje häufiger nicken sehen und ich vermute nun mal und weiß es auch aufgrund des einen oder anderen Gesprächs ja auch aus der Sicht der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, auch mit Ihrem Ressort, dass diese eine oder andere Thematik Sie schon intensiv beschäftigt. Was ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Ressort wichtig, Systematik, Pflegeversicherung verändern und wo sagen Sie, haben Sie als Land Bremen Möglichkeiten, darauf so einzuwirken, dass gegebenenfalls, wenn Sie es ähnlich sehen wie Ulrich Lilje, eben die Pflegesystematik bzw. die Förderung der Pflegesystematik eben geändert wird?
Ja, ich glaube, man muss einmal auch das schon mal betonen, was wir hingekriegt haben, nämlich dass wir Rahmenbedingungen haben, dass es möglich war, hier einen Tarifvertrag abzuschließen. Auch ein Dank an die beiden Sozialpartner. Aber es war auch eben möglich, weil die Kostenträger, auch die Krankenkassen oder Pflegekassen bereit waren, im Vorfeld zu sagen, wir finden das richtig, wir sind auch bereit, das zu zahlen. Und dass das eben in den Teil gegangen ist, der aus der Pflegeversicherung refinanziert worden ist. Und auch in dem Bereich der Pflegeausbildung, wo wir Landeskompetenzen haben, Sie haben das schon erwähnt, haben wir uns auf jeden Fall auf den Weg gemacht, dass immer mehr geht, glaube ich, auch da muss man nicht drüber sprechen. Ansonsten ist eben diese Frage des Selbstzahlers oder der Hilfe zur Pflege ein wichtiger Punkt. Man könnte sich natürlich zurücklehnen und sagen, gib die Hilfe zur Pflege, bisschen ärgerlich, dass uns arme Kommunen das zuerst trifft, aber es macht auch was mit den Menschen. Ich hatte neulich einen Beschwerdebrief von einer Frau, die der Senatorin geschrieben hat, gesagt, ich bezahle den Pflegeplatz für meine Mutter. Ich habe irgendwie gut kalkuliert. Der hat, ich weiß es nicht mehr, 600, 700 Euro gekostet, als ich sie dahin gebracht habe. Das tat weh, aber irgendwie habe ich das hingekriegt. In den letzten 3-4 Jahren sind die Kosten so gestiegen, das geht beim besten Willen nicht. Und ich war immer stolz, dass ich ohne zum Sozialamt gehen zu können irgendwie das hingekriegt habe. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dazu kommen. Können Sie nicht was tun? Also es ist nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern auch eine Würde zu fragen, kann ich bis ans Ende meinen Unterhalt selber tragen, selbst wenn ich eine Biografie hatte, die eigentlich ein ganz ordentliches Einkommen hatte. Und ich glaube, die eine Frage ist, und da ist man bei der Wertschätzung, was ist uns Pflege wert? Wir sind jetzt, glaube ich, fast 20 Jahre Diskurs über stabile oder sinkende Lohnnebenkosten. Wenn die Krankenversicherungskosten steigen, ist klar, irgendwie muss der Beitragssatz hoch. Bei der Pflege gibt es diese Punkt nicht. Und zu sagen, ist es wirklich so schlimm, wenn da ein Prozentpunkt mehr, auch das spürt jeder im Portemonnaie, das gebe ich auch zu, aber bin ich bereit, daran zu gehen? Und diese Debatte ist dieser Deckel, den wir da im Kopf haben, oder jetzt kommt ein bisschen Luft ins System, weil andere Lohnnebenkosten gerade mal sinken, aber zu sagen, das ist uns auch gesamtgesellschaftlich was wert und es ist gerechter, lieber, dass alle einkommensabhängig das vom Lohn abgezogen kriegen, als dass ich zu viel privat vorsorgen muss. Ich glaube, das ist eine Diskussion, in die müssen wir eintreten. Und da würde ich mir wünschen, und da setzen wir uns auch als Land im Bundesrat für ein, dass wir da wieder eine Diskussion kommen und hinkriegen, zu sagen, wenn wir das ernst meinen, dann muss das auch jemand bereit sein zu zahlen. Und das heißt nicht nur, dass der 18-Jährige oder 20-Jährige anfängt, einen Sparvertrag abzuschließen, sondern dass ich auch sage, das ist ein Risiko, dafür haben wir Sozialversicherung. Und wenn ich den Wandel der Zeit und demografischen Wandel ernst nehme, dann haben sich auch Risiken, die ich abdecken muss, verschoben. Und das gehört damit dazu.
Ich möchte Sie gerne mit einbeziehen in das Gespräch, wenn Sie denn mögen. Und wir sind ja bei all dem sicherlich in mindestens zwei Perspektiven heute hier. Zum einen, indem wir dieser Diskussion folgen und auch betrachten, vielleicht auch unterstützen, dass insgesamt im Bereich der Pflege, wie ich vorhin etwas verkürzt gesagt habe, mehr Geld ins System muss. Das heißt aber, wenn es zum Beispiel Krankenkassenbeiträge oder ähnliche Pflegekassenbeiträge sind, betrifft es uns auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da haben wir mindestens diese doppelte Perspektive im Blick. Was sagen Sie dazu, wenn demnächst die Stiftung Friedehorst, das Diakonische Werk, der Verein für Innere Mission, die Personalabteilung oder das Diakonissenmutterhaus, kommt die Personalabteilung und sagt, Krankenkassenbeträge sind gestiegen und Pflegekassenbeträge steigen auch. Es ist ein bisschen weniger vom Netto. Sagen Sie, wir sind so weit, dass wir das mitmachen hier in dieser Gesellschaft? Oder sagen Sie, oh, so haben wir es jetzt auch nicht gemeint? Entschuldigen Sie mir diese saloppe Frage.
Ich wollte nur kurz, darf ich ein kurzes Adjektiv? Also es geht nicht nur um die Sozialversicherung und die Pflegeversicherung. Es geht auch um eine öffentliche gerechte Finanzierung. Ich habe ja gerade gesagt, im Moment haben wir die Situation, dass besonders die klammen Kommunen sozusagen in die Kosten eintreten und das sozusagen sehr insuffizient öffentlich refinanzieren. Eine sehr viel gerechtere Idee wäre eine vernünftige Besteuerung, wo man einfach sagt, es gibt einen Steueranteil quer durch alle Bevölkerungsgruppen, nicht nur die, die arbeiten, auch die, die viel Vermögen haben, die das sozusagen mitfinanzieren. Ja? Das ist der Gedanke, den ich stark machen wollte, denn ich habe das nicht ganz zu Ende geführt. Also es geht nicht nur um Beitragserhöhungen für die, die sowieso schon viel bezahlen müssen.
Genau. Es sollen dann... Also es soll eine gerechtere Besteuerung geben, so höre ich jetzt auch Ihr Votum und Ihre fragenden Gesichter vorher, dann habe ich die Antwort jetzt schon verstanden. Ja, gerne.
Wenn, also ich zum Beispiel denke, dass die Gesellschaft sehr wohl sehr weit ist, auch quasi die Verantwortung dafür zu tragen, wie es mit ihr in der Zukunft weitergeht. Ich denke auch, wenn man jedem das plausibel und bürgernah erklären kann, warum er jetzt mehr von seinem Lohn abgeben muss, um später besser versorgt zu werden, zusammengekoppelt mit der Vorstellung, wie jetzt gepflegt wird und wie in Zukunft gepflegt wird, dann sind wir alle bereit, mehr zu geben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Man muss es den Leuten nur wirklich nahe bringen. Und daran hapert es, finde ich, heutzutage immer wieder. Man muss es mit einfachen Worten den Leuten gut verkaufen.
Ich meine, ich habe gestern in einer Zeitung gelesen, dass Herr Spahn diese Frage auch gestellt hat. Und merkwürdigerweise nimmt die Anzahl derer, die ihm zustimmen, mit zunehmendem Alter ab. Also Arbeitnehmer ab 50 sind nicht bereit, mehr zu zahlen, während Arbeitnehmer von 30 bis 40 sagen, natürlich. Also das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte es gar nicht verstehen. Also das steht uns doch allen bevor.
Ja, sicherlich. Aber da würde ich es an dieser Stelle auch dabei bewenden lassen, zu sagen, es geht um eine gerechtere Finanzierung und es geht um eine angemessene Beteiligung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Und da ist es sicher so, so verstehe ich Sie, Herr Lilje, dass stärkere Schultern auch mehr tragen können. Das, glaube ich, muss auch bei dem... Ja, Herr Kück.
Also ob es tatsächlich nochmal zu einer Veränderung der Bund-Länder-Beziehung kommt, nachdem Sie sich jetzt so viel über den Bund-Länder-Finanzausgleich hergemacht haben, da wäre ich jetzt eher skeptisch, ob da tatsächlich noch was gemacht werden kann. Was ich aber für richtig erachte, ist, die politische Diskussion darüber zu führen, ob nicht dann auch auf Steuereinnahmen, da meine ich jetzt insbesondere Bundessteuermehreinnahmen, nicht auch einen Finanzierungsbeitrag zur Pflegeversicherung gezahlt werden kann. Diese Diskussion müssen wir eigentlich darüber führen und nicht nur eine Diskussion, wie kann ich jetzt mit 20 irgendwie Vorsorge treffen, dass ich mit 60 oder 65 dann auch zur Pflegeversicherung was kriege. Diese Diskussion, finde ich, muss bundesweit und auch geführt werden.
Und es geht in der Tat um einen Ausgleich, der den Kommunen zugutekommt. Ja, es geht nicht um einen Bund-Länder-Ausgleich, sondern wir müssen, in Bremen ist es jetzt 1:1 die gleiche Geschichte, haben Sie eine wunderbare Sondersituation, aber überall im Land sind es eigentlich die Kommunen, die da ein besonderes Problem haben, weil die, und das war auch ein Geburtsfehler der Pflegeversicherung, ja eigentlich mit der Pflegeversicherung, mit der gesamten Pflegeplanung relativ außen vor waren. Das heißt, die Kommunen haben lange Zeit gesagt, okay, das Ding läuft doch, das ist beitragsfinanziert, die Partner stehen fest, die sollen das jetzt mal schön richten, da haben wir genug andere Baustellen, da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Das wird sich gründlich ändern. Demografischer Wandel heißt, dass der Anteil der zu Pflegenden dramatisch steigt und demgegenüber eine immer geringer werdende Anzahl von Pflegenden steht. Das heißt, wir müssen die öffentliche Diskussion darüber führen, wie wir, ich gehöre auch schon zu den neuen Alten, alt werden wollen. Da sage ich, am liebsten zu Hause, umgeben von Freunden, wie Richard von Weizsäcker in einem berühmten Interview der FAZ. Das müssen wir aber strukturell hinkriegen. Dazu brauchen wir eine kommunale Daseinsvorsorge. Das heißt, da brauchen wir Strukturen, mit denen das wirklich funktioniert. Dazu brauchen wir gut qualifizierte Ehrenamtliche, die sagen, mir ist nicht egal, wie der Herr Lilje da oben im dritten Stock lebt. Ich gehe mal für den einkaufen oder ich gucke mal, dass der sein Rezept in der Apotheke kriegt oder anderes. Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk von Pflege. Der siebte Altenbericht nennt das Caring Communities, sorgende Gemeinschaften. Und das ist eine politische Debatte, die wir auch führen müssen. Also nicht der Staat, die Krankenkasse oder der Senat oder irgendjemand soll es richten, die diakonischen Einrichtungen. Wir müssen das richten und wir sind der Staat. Und ich finde, diese Denke wieder einzupflegen und zu sagen, Leute, wir sind zusammen dran, die müssen wir auf der Kommune realisieren. Dafür muss die Kommune Mittel kriegen, um solche Prozesse anzustoßen. Und die sind in Bremen anders als in Mecklenburg-Vorpommern auf dem platten Land. Da brauchen wir für unterschiedliche Strukturen auch unterschiedliche Lösungen. Und das muss kommunal organisiert werden, aber bitte nicht ohne die Betroffenen, nicht ohne die Zivilgesellschaft und nicht ohne die Wohlfahrtspflege.
Ich möchte diesen Punkt, gerade auch, weil er, glaube ich, viel Zustimmung gefunden hat, jedenfalls, wenn ich hier so richtig mich umschaue in der Runde, auch jetzt erstmal als einen Punkt beenden und möchte gern zurückkommen, Frau Meyerhoff, auf etwas, was wir in dieser Runde auch zu Beginn gesagt haben, nämlich, dass auch Einrichtungen der Diakonie, füge ich jetzt mal hinzu, auch nochmal den Blick schärfen müssen, nämlich im Hinblick auf die Wertschätzung von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, im Hinblick darauf, wie sie selber ihre Arbeit, den Dienst der vielen, die tätig sind, darstellen. Wo, sagen Sie, könnte da noch mehr passieren, auch aus Ihrer Erfahrung heraus? Wo kann da noch mehr Power reingebracht werden, damit Sie als Ehrenamtliche und viele hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, ja, hier bist du gut aufgehoben, hier bist du gewollt und hier möchtest du bleiben?
Also wir haben ja einen großen Bereich in Friederhorst und ich mache diese Tätigkeit als Heimbeirat und vorher als Bewohnervertretung schon lange. Wir haben eigentlich einen guten Draht auch zu der Geschäftsführung, zur Heimleitung. Aber ich habe so das Gefühl, auch Heimaufsicht und so, dass da die Wertschätzung nicht ganz so ist, wie ich mir das vorstelle, weil wir das ja auch als Gesprächspartner nutzen müssen. Wie kann man Ehrenamtliche noch mehr gewinnen? Das ist das große Thema. Wenn ich mir den Kreis hier so angucke, hätte ich mir gewünscht, dass der größer wäre, weil ja viele, viele Tätigkeiten machen, die nirgendwo benannt werden. Und ich mache diese Tätigkeit, weil wir in unserem Bereich Via Vita sind junge Erwachsene mit erworbenen Hirnschäden, die haben oft keine Stimme und die müssen wir vertreten. Die können nicht im Wachkoma oder nach Schlaganfällen sagen, was sie möchten. Die müssen wir vertreten. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr in den Fokus gerückt wird, dass diese Menschen mehr unterstützt werden.
Dankeschön. Hatte ja unterschiedliche Bereiche oder Ebenen, eben das, was Sie sagten. Darf ich ganz kurz nur sozusagen, weil Sie auch dann in die Richtung gucken, zu Herrn Fries sozusagen überleiten. Sie sprachen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch davon, dass es manchmal vielleicht der Heimaufsicht nicht immer so ganz gut gelingt, auch deutlich zu machen, schön, dass ihr hier seid, da wo ihr seid. Herr Fries, wie kann dieser Eindruck vielleicht entstehen und was kann man daran vielleicht auch verbessern im Sinne von, wir sind gemeinsam unterwegs, um dort auch die guten Seiten darzustellen?
Ich glaube, das Problem ist, dass die Heimaufsicht meistens relativ spät in einen Prozess eintritt, wo sozusagen schon Situationen eskaliert oder sozusagen Vorwürfe aufgeschaukelt sind, manchmal grundlos, manchmal mit Grund. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da an den Kern ranzukommen und allen gerecht werden, ist nicht immer ganz einfach. Und auch da sind Kollegen, die unter unheimlichen Stress stehen, weil es auch Fälle sind, die dann schnell in die Öffentlichkeit kommen, wo die Frage ist, war ich doch zu freundlich, habe ich nicht genau genug hingeguckt. Ich glaube, wir gucken, dass wir auch, dass wir dadurch mehr, auch in diesem Bereich mehr Personal steuern, den Druck da ein Stück rausnehmen, dass die Leute mehr Zeit haben für den Teil der Beratung, den wir selber für den wichtigsten Teil der Heimaufsicht nehmen, dass sie früher reinkommen, mehr Zeit haben für die einzelnen Fälle, um da ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, die Wertschätzung muss einen Schritt früher einsetzen, wenn ich mir generell angucke, was in den Einrichtungen passiert und auch in diesen im Blick auf das Gesamtsystem, ob es die gesamte Einrichtung ist oder viel Ehrenamtliches passiert ja, bevor die Leute in Einrichtungen kommen, in den Sozialräumen. Und wenn wir da nicht hinkriegen, die Leute oder ohne die Leute funktioniert der ganze Sozialraum und das Leben zu Hause nicht. Und ich glaube, das ist immer noch für die meisten der Wunsch, wie es am besten, wie sie am liebsten alt werden wollen.
Dankeschön. Ich möchte gerne Sie noch einmal bitten und vielleicht mögen Sie mich dabei unterstützen, mir bei der vielleicht Auflösung eines Dilemmas zu helfen. Ein wenig klang das an bei dem, was Frau Meierhoff sagte. Wir haben für diese heutige Veranstaltung im Bereich der Diakonie Bremen geschaut, wie viel haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es in der Pflege. Und dann kamen wir auf eine Zahl von weit über 1000 Personen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann fangen wir mal an zu rechnen. Das weiß ja sogar auch Manfred Meier. Dies ist zu einer Tageszeit, wo Menschen, wo Kolleginnen und Kollegen arbeiten müssen. Dann ist mindestens die Hälfte nur schwer in der Lage zu kommen. Und dann kamen wir auf die andere Hälfte, die immer noch größer ist, als wir heute hier zusammen unterwegs sind. Und ich habe in vielen Gesprächen mit Einrichtungen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört, unser Dienst nimmt uns so in Anspruch, ob jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich, aber vor allen Dingen von vielen hier Hauptamtlichen, unser Dienst nimmt uns so in Anspruch, neben Beruf, gegebenenfalls Fortbildung, Familie und dem, was der Alltag sonst noch fordert, sehe ich kaum eine Möglichkeit, mal für eine Stunde oder zwei rauszugehen. Jetzt würde ich mal sagen, dass das keine Erfahrung ist, die nur die Diakonie Bremen betrifft, sondern viel auch von Kolleginnen und Kollegen ähnlich gesagt wird in unserem Land. Und meine Bitte in dieser Runde ist so, ob Sie mir bei dieser Auflösung des Dilemmas helfen können und sagen, was können Sie jeweils an Ihrem Standort dazu beitragen, dass Menschen vielleicht nicht unbedingt nur die Zeit finden, aber zumindest ein wenig erleichterter aus ihrem beruflichen Alltag rausgehen und die Perspektive gewinnen können, dass sich neben der beruflichen Perspektive auch noch andere Perspektiven ergeben. Wir nehmen das wahr, nicht heute zum ersten Mal, ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, aber ich habe den Eindruck, wir kriegen es auch nicht richtig gelöst. Und frage und schaue fragend in Ihre Runde, wo sagen Sie, da habe ich einen Aspekt, der könnte was ändern.
Also ich weiß nicht, ob ich einen Aspekt habe, der etwas verändern kann. Auf jeden Fall unterstütze ich das, was Herr Lilie gesagt hat. Man muss auch irgendwann mal sein Ding selber machen und hochkommen und sich engagieren und sich vernetzen und sich organisieren, ob das gewerkschaftlich ist oder sonst irgendwo. Denn ansonsten kriegt die Pflege nie eine Stimme. Ja, da können wir über Pflegekammern sprechen, da können wir über den Deutschen Pflegerat sprechen, da können wir über tausend Dinge reden. Wenn die Einzelnen immer sagen, ich bin mit meiner persönlichen Situation so überfordert, dass ich nichts anderes machen kann, wird sich, glaube ich, auch nichts verändern.
Also ich kenne ja viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, wie gesagt, in der eigenen Familie, meine Mutter gehörte dazu. Und ich habe bei meiner Mutter schon immer gesehen, dass es einen Hang zur Selbstausbeutung gibt. Also das Engagement, mit dem die das gemacht hat, hatte dann auch immer was damit zu tun, dass wir eigentlich um 7 Uhr Abendbrot essen wollten, meine Mutter aber erst um 8:30 kam. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, Moment mal, also alles schön, wir machen auch Nikoläuse irgendwie, wenn es am Nikolaustag geht und so, da haben wir da alle aus den Waschlappen Nikoläuse gebastelt und so, alles okay, aber also so haben wir hier das Spiel nicht miteinander verabredet. Und ich glaube, das ist eine Tendenz in diesem Beruf. Das heißt, was ja wunderbar ist, Diakonie heißt dienen, ne? Sich dienstbar zu machen, das haben manche, glaube ich, zu tief inhaliert. Und ich habe von immerhin einem führenden Geistlichen der EKD gelernt, ein Christ ist immer im Dienst. Das kann man so ausdrücken und sagen, ein Christ ist immer im Dienst. Also wie betont man das? Dass wir sagen, ein Christ ist immer im Dienst, tut uns manchmal ganz gut und sagen, jetzt bin ich mal dran und mach was anderes. Oder jetzt bin ich mal dran und melde mich mal mit unseren berufsständischen Interessen und fighte mal dafür, dass sich Bedingungen ändern und anderes tun. Ich ermutige wirklich, wo ich bin, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, das deutlicher zu tun. Nochmal, die anderen tun es schon längst. Und ohne dass sie den Dingen selber Nachdruck verleihen, die sie gerade beschrieben haben, wird sich weniger ändern, als ich mir wünsche. Und darum braucht es auch ihren Druck und auch den Druck, unbequem zu sein und zu sagen, wir haben hier ein paar Forderungen. Wie gesagt, Herr Montgomery ist da völlig ohne jede Scham. Den schätze ich sehr, ich mag den auch sehr, aber also der ist wirklich ein Beispiel, wie man erfolgreich lobbyiert. Ja? Da sieht man aber nie eine Vertreterin oder einen Vertreter der Kranken- oder der Altenpflege.
Herr Köck. Natürlich würde ich mir niemals anmaßen, jetzt der Diakonie jetzt einen Hinweis zu geben, was sie anders machen müssten oder besser machen müssten. Ich würde nur gerne, das ist ja jetzt nicht nur ein Thema, was in der Diakonie zu diskutieren wäre, sondern wenn man an Sportvereine, an Parteien, wenn man an Gewerkschaften denkt, das persönliche Engagement ist auch deutlich, das muss man sagen, rückläufig, und es gibt nur noch ganz, ganz wenige, die sich wirklich für, nicht nur für sich selbst, sondern insgesamt für die Gemeinschaft engagieren. Und das ist doch das, was uns als Gesellschaft im Moment, glaube ich, auch ein Problem bereitet. Auch in Diskussionen mit politischen Parteien am rechten, jedenfalls sage ich das so, am rechten Rand des politischen Geschehens. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, ist, glaube ich, dass wir immer wieder, weil Lili klang das schon an, die Wertschätzung für die geleistete Arbeit vermitteln. Nur weil wir über diesen Weg, glaube ich, kriegen wir auch die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, okay, die sehen mich und die wollen, dass ich mich hier engagiere. Und wenn man das vermitteln kann, dann hat man, glaube ich, einen Weg gefunden. Das ist aber nicht nur was für die Diakonie.
Herzlichen Dank für den allgemeinen Tipp, der sicherlich auch für die Diakonie hilfreich ist. Dankeschön auch dafür. Ich möchte noch zum einen Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen, denn für heute ist geplant Musik und das Gespräch und das Zuhören und das Gespräch miteinander geplant und es ist geplant, Zeit zu haben zum Essen und einen netten Abend hoffentlich ausklingen zu lassen. Aber erlauben Sie mir eine Runde sozusagen noch, die ich gerne mit einem schon mal angeklungenen, aber jetzt für uns dann neuen Themenkomplex eröffnen möchte. Die generalistische Pflegeausbildung ist in aller Munde, in aller vielleicht nicht, aber in dem Mund vieler Frauen und Männer, die sich in dem Bereich damit beschäftigen. Was halten Sie aus Ihrer Sicht der Kranken- und Pflegekassen, Herr Nordhusen, dafür wichtig? Was würden Sie den hier am Tisch Stehenden mit auf den Weg geben wollen?
Da kann ich nichts mit auf den Weg geben. Also ich bin kein ausgewiesener Experte für die Generalistik. Egal mit wem ich spreche, mir werden immer nur die negativen Dinge aufgezeigt. Also die Gesundheitspfleger sagen, es wird alles schlechter. Die Altenpfleger sagen, es wird alles schlechter. Also alle sagen, es wird alles schlechter. Ich wundere mich darüber, denn ich denke doch, wenn wir was Generalistisches haben, dann ist es doch auch vergleichbar. Und am Ende muss doch jeder dann alles können. Es sei denn, er hat sich dann irgendwann spezialisiert in seinem letzten Ausbildungsjahr. Aber im Grunde haben wir doch dann eine einheitliche Qualität in einer größeren Menge, als es heute noch ist. Aber ob das dann gut oder schlecht ist und wie das Ganze ausgehen wird, ich mag es nicht vorhersagen.
Herr Kückwatz, wird besser durch die generalistische Pflegeausbildung?
Na, ich glaube, wir werden schon eine Verbesserung insgesamt der Grundausbildung für alle drei Fachrichtungen erreichen. Das ist auch eins von den wichtigen Themen. Deswegen macht man sich ja auch wirklich Gedanken darüber, wie das Curriculum für die einzelnen Ausbildungszweige dann auch aussehen soll. Das wird ein Gewinn werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, was die Qualifikation insgesamt angeht. Das heißt ja nicht, dass jetzt das auch alles letztlich natürlich schon auch bekannt ist, aber hier wird man im Rahmen der Ausbildung, glaube ich, noch mal eine deutliche Schwerpunktsetzung erreichen. Ich glaube auch, dass es insgesamt, das war ja zumindest einer der Absichten, dass die Altenpflege damit einen höheren Stellenwert bekommt. Das ist vor allen Dingen auch eins von den Zielsetzungen, die mit der Generalistik ja verfolgt worden sind. Es hat nicht umsonst, sage ich mal, auch Interventionen von Interessenvertretungen, insbesondere von Einrichtungen gegeben, die genau dieses nicht wollten. Also Sie wissen, das ist ja Ende der letzten Legislaturperiode erst noch in einem Hauruck-Verfahren. Bremen war übrigens eine der Antragstellungen im Bundesrat, der es noch mit einer entsprechenden Antragstellung erreicht hat, dass in der letzten Legislaturperiode noch das Gesetz überhaupt verabschiedet worden ist. Und wir mühen uns jetzt, oder die zwei Kollegen sitzen hier, wir sind dabei, das jetzt auch abzuarbeiten, was das jetzt konkret für Bremen und für insbesondere für die Lehr- und Prüfungsordnung angeht. Ich glaube, dass diese Ziele, die ich eben gesagt habe, mit dem Gesetz, mit der Generalistik verfolgt werden. Und ich hoffe, dass wir sie, wenn wir sie dann umsetzen, dass das auch so eintritt.
Herr Lilje, wird in dieser Ausbildung das evangelische Profil auf der Strecke bleiben oder welche Rolle wird dort vor allen Dingen auch die Diakonie spielen, um das Profil auch unterzubringen?
Also im Gegenteil, bei uns wird intensiv daran gearbeitet, wie wir das modular in diese Ausbildung reinbringen. Da gibt es schon viele Runden eben auch mit den Ausbildungsstätten, mit den Schulen, die man jetzt sehr deutlich unterstützen muss, weil die müssen das jetzt umsetzen. Ich glaube, da geht es jetzt darum, dass die das mit Qualität machen. Ich finde hervorragend, dass die Vergleichbarkeit von Krankenpflege und Altenpflege, was die Würdigung angeht, und wenn wir über Würdigung reden, reden wir über Bezahlung, sich deutlich angleicht. Das war mit ein Grund, warum wir mit Hermann Gröhe zusammen heftig dafür gekämpft haben, dass die Generalistik kommt. Es wird europäisch anschlussfähiger. Es trägt der Realität in der Altenhilfe Rechnung, dass nämlich die immer älter werdenden Menschen auch immer komplizierter krank sind und darum dann auch erhebliche Krankenpflegekenntnisse in der Altenpflege notwendig sind und umgekehrt in der Krankenpflege, weil da immer mehr ältere Menschen liegen, eben auch wichtige Impulse aus der Altenpflege einfließen müssen. Also das finde ich schon sehr vernünftig. Die Kinderkrankenpflege ist nochmal ein extra Thema. Also da glaube ich, das stärkt die Kompetenzen. Es gibt eine bessere Bezahlung. Wir müssen die Schulen gut mitnehmen. Und da bin ich bester Dinge, dass wir das auch mit evangelischem Profil weiter gut nach vorne bringen.
Herr Fries, die Schulen gut mitnehmen. Kriegen wir das hin in Bremen, dass wir die jetzt beteiligten Schulen auch zukünftig vielleicht mitnehmen und gute und zukunftssichere Strukturen haben in der Ausbildung?
Wir müssen das hinkriegen, weil wir haben nicht nur einen Mangel an Pflegerinnen und Pfleger, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer in dem Bereich sind immer knapp und auch ein Engpass, wenn wir mehr neues Pflegepersonal haben. Deswegen ist es uns sehr daran gelegen, alle, die jetzt tätig sind und sich engagieren in der Ausbildung der Pflege, auch in das neue System mitzunehmen. Es gibt sicher verschiedene Organisationsmodelle, aber ich glaube, wir brauchen letztlich eins, wo auch schon in dem Gründungsakt die Altenpflege auf Augenhöhe ist. Und das heißt, dass wir die bestehenden Ausbildungsstrukturen nicht als Anhängsel an die bestehenden Krankenpflegeschulen mitnehmen, sondern dass wir das beides zusammenführen und auch das, was es da gibt, nutzen. Und wenn mein Kollege, der für Gesundheit zuständig ist, schon deutlich gemacht hat, dass er auch den Weg der stärkeren Wertschätzung der Altenpflege für wichtig hält und mitgehen will, dann glaube ich, sieht man, dass wir hier den größten Weg jedenfalls in der Einstellung schon hinter uns haben und dass wir da jedenfalls auf Senatsebene keine Widerstände zu überwinden haben.
Das hört sich doch gut an. Ich möchte an dieser Stelle das Gespräch in dieser Runde beenden, möchte mich zunächst aber ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, die Sie eben dazu beigetragen haben, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass wir in der Diakonie Deutschland und auch in der Diakonie Bremen sozusagen dann in der Folge unerhört auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder hören werden, sehen werden, unerhört diese Alltagsheldinnen, unerhört diese Langzeitarbeitslosen, unerhört und so weiter und so fort. Und wenn Sie sagen, Mensch, wir warten nicht auf das, was eben jetzt die Diakonie Bremen da macht, dann gibt es nämlich ein kleines Präsent von dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, nee, nicht von dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, von der Diakonie Bremen, geschrieben von dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, nämlich ein Buch mit dem Titel Unerhört. Und das möchte ich zumindest allen anderen außer Ihnen, die werden es vermutlich schon gelesen haben, Herr Lilje, gerne überreichen. Und Herr Weber hat eingangs schon zunächst als Frage gestellt und dann gemeinsam festgestellt, dass Sie schon häufiger hier in Bremen waren. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal das gibt's ja auch hier bei uns in Bremen, hier gibt's ja vieles Gutes, unter anderem die Stadtmusikantenmarmelade. Und die Stadtmusikantenmarmelade möchten wir Ihnen gerne mit auf den Weg geben nach Berlin. Herzliches Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir dürfen gleich jetzt noch einmal Musik hören und anschließend sind Sie herzlich eingeladen zum Imbiss, zum Getränk, zum Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir Sie noch einmal hören dürfen.